Danke, Thomas. Dieser Text ist nicht von mir ausgesucht, weil ich ihn so schön finde, sondern einfach, weil er heute vorgegeben ist als Perikopentext zum Sonntag Judikavit. Judika, schaffe mir Recht. Merkwürdig. Recht schaffen und Gehorsam lernen, was hat das denn miteinander zu tun? Ich lese uns diesen Text aus Hebräer 5, 7 bis 9. Da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes, wer immer das auch war: In den Tagen seines irdischen Lebens hat Jesus seine Gebete und sein Flehen vor Gott gebracht. Mit lautem Rufen und unter Tränen brachte er sie vor Gott. Denn der konnte ihn aus dem Tod retten. Und aufgrund seiner Ehrfurcht vor Gott ist er erhört worden. Obwohl er der Sohn war, musste er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam lernen. So wurde er zur Vollendung gebracht. Seitdem ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber ihrer ewigen Rettung geworden. Merkwürdige Worte. Manches davon hat mich schon ein Stück überrascht. Ich kannte diesen Text auch nicht so gut. Es ist nicht so geläufig wie so viele andere Texte, die wir oft hören. Wie stellt ihr euch denn Christus vor? Ein Christus mit lautem Schreien und Tränen? Hören wir nicht so viel von. Es gibt diese Stelle, die der Thomas eben vorgelesen hat, aus dem Garten Gethsemane, da ist das so. Aber sonst, wir wissen nicht, wenn Christus auf einen Berg ging, um mit seinem Vater zu reden, wie er mit ihm geredet hat. Das wissen wir nicht. Dann sich vorzustellen, dass er da steht oder sitzt oder liegt mit lautem Schreien und Tränen, das überrascht mich schon etwas. Das ist nicht mein Christusbild unbedingt. Oder er hat Gehorsam gelernt, steht da drin. Mein Christusbild ist ein ganz anderes. Da kommt ein perfekter Mensch auf die Welt. Keine Sünde an ihm. So heißt es ja immer wieder. Muss der noch was lernen? Muss der Gehorsam lernen? Und dann diese merkwürdige Aussage, er wurde vom Tod errettet. Entspricht nicht dem, was wir an Golgatha sehen. Natürlich wissen wir, dass er auferstanden ist, aber das sind alles so sehr eigenartige Sätze, die hier zusammengefasst sind. Ich lese sie uns nochmal vor mit einer etwas anderen Übersetzung. Christus hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was er litt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden. Das kann ich unterschreiben. Letzten Satz ist einfach, aber bis dahin, na gut. Gehorsam, das ist ja heute das Hauptthema. Gehorsam ist so eine Tugend, die uns in unserer Zeit aus vielleicht auch guten Gründen eher verdächtig als erstrebenswert manchmal erscheint. So vor 100, 150 Jahren war das noch ganz anders. Da galt Gehorsam als ganz wichtiges Gut. Es wurden Soldaten gebraucht, die gehorchten und nicht denken sollten. Der Kaiser wollte treue und folgsame Untertanen und das begann schon in der Familie bei der Erziehung der Kinder. Vater und Mutter wurden mit Sie angeredet. Das waren unhinterfragbare Autoritäten. Da war nicht dran zu rütteln. Und die Kinder hatten zu schweigen und das zu tun, was ihnen aufgetragen wurde. Die zwei Weltkriege haben dann gezeigt, dass solcher Gehorsam eine sehr zweischneidige Sache ist. Und wie das dann so ist, dann kippt oft das eine Extrem in das andere um. Und so kam die Zeit der anti-autoritären Erziehung. Ich habe noch mit Begeisterung diese Bücher gelesen von, wie hieß das, Summerhill? Ja. Ich habe nie geglaubt, dass sowas funktionieren kann, aber es war doch eigentlich spannend zu lesen. Heute ist das Pendel in eine ganz andere Richtung ausgeschlagen und wir treffen immer häufiger auf Eltern, die in Sachen Erziehung eigentlich völlig verunsichert sind. Sie trauten sich kaum noch, Autorität auszuüben und wagen es nicht, ihren Kindern Grenzen zu setzen. Und am häufigsten hört man von ihnen den Satz, das soll mein Kind mal selbst entscheiden. Die Freiheit des Einzelnen ist unser höchstes Gut. Das hören wir auch immer wieder aus Presse und Fernsehen. Und das heißt, An die Stelle des braven Deutschen, der nur seine Befehle ausführt, ohne groß darüber nachzudenken, ist heute eigentlich der Egoist getreten, der sich in erster Linie um seine eigenen Bedürfnisse kümmert. Man sieht, man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen. Wie aber, und das ist ja die eigentliche Frage, wie eigentlich ist es richtig? Und das kann für uns Christen ja eigentlich auch nur bedeuten, wie ist es richtig im Sinne Gottes? Im Predigttext von heute ist gleich zweimal vom Gehorsam die Rede. Zum einen geht es um den Gehorsam, den der Sohn Gottes lernen musste. Das, wie gesagt, ist ja allein schon ein merkwürdiger Gedanke. Wieso musste der Gehorsam lernen? Ich komme nochmal darauf zurück. Und dann ist die Rede von denen, denen er das ewige Heil schenkt. Das sind nämlich diejenigen, die ihm gehorsam sind. Um es gleich vorwegzunehmen, dieser Gehorsam, von dem jetzt hier die Rede ist, der hat wenig mit dem Ideal der Kaiserzeit zu tun. Es geht nicht um dressierte Kinder, die mit Schlägen gefügig gemacht werden und sich nicht trauen aufzumucken und die dann selbst leicht zu Folterern und Schlägern werden, sobald sich die Gelegenheit dazu bietet. Wenn Gott diesen sogenannten Kadavergehorsam gewollt hätte von uns, dann hätte er die Menschen vermutlich einfach anders gemacht. Er hätte uns gleich als Marionetten erschaffen können oder als so eine Art von Robotern, die nur das tun, wozu sie programmiert wurden. Das hat er aber nicht. Stattdessen hat er uns zu Menschen gemacht, die eine freie Entscheidung treffen können. Und er hat uns zugleich seine Gebote gegeben, in denen er uns sagt, wie wir handeln sollen in unserer Freiheit. Sozusagen als Schienen, auf denen wir uns bewegen können, wenn alles gut klappen soll. Nur, er zwingt uns nicht, uns danach zu richten. Wenn du dich entschließt, zu klauen oder zu töten oder die Ehe zu brechen, dann kommt keine große Hand aus dem Himmel und hindert dich daran. Es wird auch kein Blitz aus dem Himmel schießen und dich zur Strafe einäschern. Wir haben durchaus die Freiheit zu sündigen, auch wenn das bedeutet, dass andere Menschen unter unserem Handeln leiden müssen. Und natürlich hat dieses Tun dann auch Konsequenzen, denn Sünde zerstört. Sie hat verheerende Auswirkungen in unserem Umfeld und wird früher oder später immer auch auf uns selbst zurückschlagen. Und was das Schlimmste ist, das brauche ich euch eigentlich gar nicht zu sagen, Sünde trennt von Gott. Du kannst nicht auf der einen Seite an der Sünde festhalten und auf der anderen Seite an Gott festhalten wollen. Das geht nicht. Du musst eine Entscheidung treffen. Aber wie diese Entscheidung ausfällt, das ist ganz allein deine Sache. Wir haben immer die Freiheit zu wählen. Gehorsam gegenüber Gott oder und sein Gebot oder unseren Eigensinn. Manchmal muss ich ehrlich sagen, das bedauere ich für mich selbst, weil ich oft, so wie Paulus das auch mal sagt, das tue, was ich nicht will in Wirklichkeit. Und dann falle ich eben auf der falschen Seite vom Pferd. Aber es ist nun mal so, zwischen mir und Gott gibt es keinen Mittelweg, der auch noch in Frage käme. Es geht nur das eine oder andere. Wenn einer sagt, ich klaue jetzt nur noch bei reichen Leuten und von allem gebe ich 10% an die Mission. Ihr lacht, natürlich ist das ein fauler Kompromiss. Es ist übrigens auch ein fauler Kompromiss, wenn er sagt, ich gebe 55% an die Mission. Auch dann ist es noch ein fauler Kompromiss. Man könnte das jetzt an jedem einzelnen Gebot so durchdeklinieren. Aber ich denke, das Prinzip ist ja klar. Ein halber Christ ist eine fürchterliche Sache. Da fehlt die Begeisterung. Er hat keine Ausstrahlung, hat nichts Ansteckendes. Und für die Ewigkeit, und das ist das Schlimmste, reicht es auch nicht. Dann soll er lieber ein fröhlicher Heide sein und munter drauf lossündigen und sein Leben genießen und als so einen Eiertanz zu veranstalten. Jesus will Gehorsam, er will Hingabe, er will die ganze Sache. Das glaubst du nicht? Lies mal Offenbarung 3, 14 bis 16. Wir können das ja mal machen. Offenbarung 3, 14 bis 16. Schreibe an die Engel der Gemeinde Laodicea, so spricht der, der das Amen ist, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang von Gottes Schöpfung. Ich kenne deine Taten. Du bist weder kalt noch heiß. Wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt. Deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Das ist so das eines der schlimmsten Urteile, die ich mir von Gott vorstellen kann. Ich will dich ausspucken aus meinem Mund, weil du lauwarm bist. Also, lieber ein ganzer Heide als ein lauwarmer Christ. Wir müssen eine eindeutige Entscheidung treffen. Und das hat Konsequenzen. Wenn ich mich für den Gehorsam entscheide, dann heißt das vielleicht, dass ich eine sündige Beziehung aufgeben muss. Dann heißt es vielleicht, dass ich den Kontakt zu einem Menschen abbrechen muss, der mir nicht gut tut. Dann heißt es vielleicht, dass ich mehr Steuern zahlen muss, weil Ehrlichkeit Geld kostet. Dann heißt es vielleicht, dass ich meine Beliebtheit aufs Spiel setze, weil ich nicht mehr alles mitmache, was andere so tun. Vielleicht musst du dich auch als prüde Zicke bezeichnen lassen, weil du dir deine Jungfräulichkeit bewahren willst. Oder als Langeweiler, weil du die Finger von Drogen lässt. Oder als Streber, weil du dir in der Schule Mühe gibst. Aber das ist eben der Preis. Vielleicht musst du dich auch als Fundamentalist einstufen lassen, weil du die von Gott gegebenen Basiswerte vertrittst. Entscheidest du dich dagegen, gegen den Gehorsam, dann wird es dir vermutlich erstmal ganz gut gehen. Du schwimmst fröhlich mit dem Strom, aber aufs Ganze gesehen treibst du am Ziel deines Lebens vorbei. Ich denke da immer an diesen Sohn, der sich vom Vater hat auszahlen lassen. Es ging ihm erstmal prächtig. Irgendwann wirst du aber feststellen, dass deine vermeintliche Freiheit gar keine Freiheit war, sondern dass du zum Sklaven deiner eigenen Triebe oder der Meinungen anderer Menschen geworden bist. Und dass dir irgendwie das Wichtigste in deinem Leben abhanden gekommen ist. Es fühlt sich alles hohl und leer an. Wer dazu berufen ist, mit Gott zu leben, und das ist jeder Mensch entsprechend der Schöpfungsgeschichte, der kann ohne ihn nicht wirklich glücklich sein. Christsein heißt also in dieser Beziehung eine klare Entscheidung getroffen zu haben. Ich will Jesus folgen. Ich will in erster Linie ihm gefallen. Das klappt nicht immer. Schließlich bin ich ja auch nur ein Mensch. Es gibt Versuchungen und nicht jeder ist so stark wie Josef, wie wir eben gehört haben. Es gibt die menschliche Schwäche und immer mal wieder stelle ich fest, dass ich von meinem Weg abgekommen bin und Buße tun muss. Aber die grundsätzliche Richtung, die muss schon feststehen. Ich gehöre Jesus. Ich gehorche Jesus. Ich lebe nach seinem Wort und zwar freiwillig. Nicht aus Angst vor Strafe oder noch schlimmer aus Angst vor Hölle. Nicht, weil mir meine Erziehung keine andere Wahl lassen würde, sondern aus Liebe. Weil er den ersten Schritt gemacht hat, weil er für mich in den Tod gegangen ist. Weil er, wie es im Predigtext heißt, für mich zum Urheber des ewigen Heils geworden ist. Weil er für mich gelitten hat, weil er für meine Sünden bezahlt hat, ist er es wert, dass ich ihm folge. Amen. Das war's aber noch nicht. Es macht für mich gefühlsmäßig einen großen Unterschied, ob ich sage, ich halte mich an Gottes Gebote oder ob ich sage, ich folge Jesus. Auch wenn es im Endeffekt wahrscheinlich auf dasselbe hinausläuft. Aber Gebote haben etwas Starres, man kann sie abhaken. So nach dem Motto, brav gewesen, auf die Schulter geklopft, Anspruch Gottes genügt, fertig. Ein Beispiel dafür, es kommen noch einige, aber so als ein Beispiel erstmal, das Bleiben in der Gemeinschaft wird ja im Neuen Testament immer wieder stark hervorgerufen, als auch ein Ziel der jungen Gemeinde. Es gibt da diesen bekannten Witz vom Schädlingsbekämpfer in der Kirche. Kennt ihr den? Ja, wahrscheinlich schon. Mäuse in der Kirche, man kriegt sie nicht weg. Holt man einen Schädlingsbekämpfer, der kriegt sie auch nicht weg. Dann sagt der Pfarrer, ich habe eine Idee. 2 Tage später gibt es keine Maus mehr in der Kirche. Wurde gefragt, wie hast du das gemacht? Na, ich habe sie konfirmiert. Ist gemein. Ist richtig gemein. Aber wir brauchen eigentlich nun wirklich nicht auf die Landeskirche herabschauen. Es gibt auch bei uns Karteileichen, die sich eben nicht an die Gemeinschaft halten. Wieso zum Beispiel sind unsere Gottesdienste an Heiligabend so proppevoll und sonst nicht? Ja, das ist bei uns ganz genauso. Vielleicht nicht in dem Maße, aber es ist eigentlich nicht wesentlich anders. Eine andere Frage. Liebst du deine Frau? Naja, ich habe sie noch nie betrogen Und sie bekommt an jedem ersten des Monats Blumen von mir. Dafür habe ich extra für 15 Euro ein Abonnement im Blumenladen. Abgehakt. Das war aber nicht die Frage. Oder glaubst du an Gott? Naja, was kann der schon von mir wollen? Ich habe mir noch nie etwas zu Schulden kommen lassen. Ich habe alle seine Gebote gehalten. Ich bin doch eher ein besserer Mensch als die anderen. Ein tödlicher Irrtum. Niemand ist gut, sagt Gott. Niemand ist vor Gott gut genug. Man könnte jetzt das noch lange fortführen. Liebst du deine Eltern? Ehrst du sie? Bleibst du bei der Wahrheit, auch wenn du dich damit blamierst oder Nachteile davon hast? Und so weiter und so weiter. Das ist es eben nicht, worum es geht. Es geht nicht um dieses Halten der Gebote, um gerecht zu sein, sondern Gott will Liebe. Er will Hingabe. Aber zugegeben, an dieser Stelle wird es jetzt etwas abstrakt. Gott ist ein unendlich großes Wesen. Er ist unendlich mächtig und irgendwie auch fremd. Ich habe heute Morgen in der Andacht gehört, kurz vor acht, dass der Pfarrer dort mit sehr schönen Worten es geschildert hat, dass Gott ja eigentlich weit weg ist. Auch wenn wir oft davon reden, dass er uns ganz nah ist. Aber wer erlebt das so konkret, meine ich jetzt, zum Anfassen, ja, ist eigentlich weit weg. Aber auch Jesus war ein Mensch wie ich. Er hat geatmet, er hat gegessen, er hat geschlafen, gelacht und geweint. Er hat sogar gebetet. Er war ein Mensch. Und gleichzeitig war er doch so viel mehr als ein Mensch. Es hat niemals jemand auf der Erde gelebt, der ein innigeres Verhältnis zu Gott hatte als er. Und er hatte eine besondere Aufgabe. Er war der von Gott gesandte Erlöser. Er sollte uns klar machen, dass Gott uns ein guter Vater sein will. Und er sollte für die Sünden der Menschen am Kreuz büßen. Das war sein vorbestimmter Weg und sein Gehorsam bestand darin, diesen Weg eben auch zu gehen. Auch wenn es ihn Schweiß und Blut und Tränen gekostet hat, wie im Garten Gethsemane. Und jetzt komme ich nochmal drauf. Wenn es hier heißt, dass der Sohn Gottes Gehorsam lernen musste, dann bedeutet das, dass es alles andere als selbstverständlich war. Jesus sagt selbst mal, wenn ich wollte, ich könnte Legionen von Engeln herbeirufen. Was sollten die paar römischen Soldaten mir hier tun? Ja. Aber Jesus hat sich anders entschieden. Wie für uns alle hat es auch für Jesus zentrale Stationen in seinem Leben gegeben, an denen er Weichen stellen musste, in die richtige Richtung, die über den Rest seines Lebens bestimmt haben. Einige dieser Stationen kennen wir ja auch aus dem Evangelium. Thomas hat uns vorhin einige vorgelesen, diese Handlung in Gethsemane. Aber ganz berühmt ist auch die Begegnung Jesu mit dem Teufel in der Wüste. Und der stellt ihn ja ganz massiv auf die Probe. Als erstes versucht er ihn bei seinen körperlichen Bedürfnissen zu packen. Jesus hat lange Zeit gefastet, er ist natürlich hungrig, extrem hungrig, wahrscheinlich kurz vorm Verhungern. Also macht ihm der Teufel den Vorschlag, die Steine um ihn herum in Brot zu verwandeln. Komm schon, was ist denn dabei? Du hast Hunger und niemand wird es sehen. Das ist ein ganz wichtiger Satz, niemand wird es sehen. Ja? Ich weiß nicht, ob er so da drin steht, aber bei uns geht es immer so. Wenn der Teufel mich versucht, dann kommt häufig dieser Gedanke, es merkt ja keiner. Niemand wird es sehen. Du hast doch die Macht, also nutze sie auch. Der Trick besteht einfach darin, Jesus zu etwas zu bringen, das nicht mit dem Vater abgesprochen war. Das war nicht der Plan Gottes. Jesus musste sich entscheiden zwischen dem Gehorsam zu seinem Vater und seinem Hunger. Andere Menschen würde der Teufel vielleicht an einem anderen Punkt angreifen. Vielleicht bei der Sexualität. Komm, klick doch die Pornoseite an. Sieht ja keiner. Und schadet ja eigentlich auch keinem. Jesus hat widerstanden. Wie kann ich widerstehen? Mir fällt immer nur ein, dieses Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Ein anderes Angebot, das der Teufel Jesus gemacht hat, setzt bei seinem Bedürfnis nach Anerkennung und Bewunderung an. Und dieses Bedürfnis hat auch jeder Mensch. Auch auf diesem Feld hat er gewöhnlich eine reiche Ernte. Was tun wir nicht alles dafür, um von anderen anerkannt und bewundert zu werden? Ich wundere mich immer über die Fernsehsendung. So viel Castingshows und Kochsendungen und Bauer sucht Frau und was es alles so an irrealen Sendungen gibt. Ich frage mich immer, warum? Es kann eigentlich für mich keinen anderen Grund geben, als ich suche nach Anerkennung und nach Hochachtung von anderen. Der Teufel bot Jesus an, ihn zu einem großen König zu machen. Alle Reichtümer der Welt sollten ihm gehören. Das Einzige, was er dafür tun musste, war, vor dem Teufel niederzuknien und ihn anzubeten. Niemand würde das mitbekommen in der Wüste. Nur ein kleiner Deal und er hätte ein reiches Leben und er würde sich auch diesen Gang ans Kreuz sparen. Aber Jesus hat die Weiche gestellt und hat gesagt, nein, ich folge Gott. Und er hat sich ein Leben ausgesucht, das sich wohl keiner freiwillig aussuchen würde, der die Wahl dazu hat. Ein Leben in Armut, ein Leben mit Verfolgung, dazu Leiden und den Tod am Kreuz. Bislang hat Gott das von mir noch nicht gewollt, das mit dem Kreuzestod. Wie bin ich dankbar dafür? Ich weiß auch nicht, ob ich bei so einer Situation durchhalten würde. Eine andere wichtige Station im Leben Jesu war die Nacht vor seiner Verhaftung. Die Bibel erzählt uns, dass er mit Gott im Gebet gerungen hat. Er hat geweint und gefleht. Und die Angst vor dem Kreuz war in dieser Nacht übermächtig. Thomas hat es ja vorhin vorgelesen. Ich bin da nicht mal sicher, ob es diese furchtbaren Schmerzen waren, vor denen ihm graute. Viele Menschen haben schon die schlimmsten Foltern um ihres Glaubens willen ertragen. Einfach unvorstellbar, dass das geht. Und haben dabei erlebt, dass Gott sie ihn durchgetragen hat und dass er ihnen übermenschliche Kräfte schenkt. Aber das, wovor Jesus wahrscheinlich wirklich Angst hatte, war viel schlimmer als der körperliche Schmerz. Ihn erwartete die totale Trennung von Gott. Als er gebetet hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? War das nicht nur ein Zitat aus Psalm 22. Es war in diesem Moment für Jesus eine fürchterliche Realität. Denn in dem Augenblick, in dem er am Kreuz hing, in dem Augenblick, in dem Gott die Sünden der ganzen Welt auf seine Schultern gelegt hat, das muss man sich vorstellen, die Sünden der ganzen Welt auf seine Schultern gelegt hat, ist er ein von Gott getrennter und verfluchter geworden. Gottes Zorn und Ekel über die Sünde trafen ihn in diesem Moment mit voller Wucht. Gottes Zorn und Ekel, die eigentlich ich hätte ertragen müssen. Stellen wir uns Jesus doch einmal so vor, nicht so dieser oft so ja fast noch schön aussehende Mensch am Kreuz, der zwar leidet, aber doch noch ja eigentlich fast zufrieden wirkt. Aber eigentlich hängt dort am Kreuz ein Kinderschänder, ein Massenmörder, ein Vergewaltiger, ein brutaler Terrorist, ein gewissenloser Betrüger, ein scheinheiliger Lügner, ein Dieb, ein Ehebrecher. Da hängt der ganze Dreck der Menschheit auf einem Haufen. Und das kostet Jesus die Gemeinschaft mit dem Vater. Man kann nicht gleichzeitig an der Sünde festhalten und an Gott. Man muss sich entscheiden. Und Jesus hat sich in diesem Moment um Gottes Willen für die Sünde entschieden. Er hat sie angenommen, er hat sie getragen, er hat mit seinem Blut dafür bezahlt. Und er ist buchstäblich durch die Hölle gegangen, damit wir mit dem Vater versöhnt werden. Und jetzt komme ich wieder zum Anfang und ich finde, dass jemand, der das für mich tut, der hat Anspruch darauf, dass ich ihm folge. Und einem solchen Menschen will ich gerne gehorchen. Dem Gehorsam ihm gegenüber will ich gerne lernen, weil ich weiß, er ist gut. Er ist unendlich viel besser als ich. Und weil er es gut mit mir meint, unendlich viel besser als ich das selbst tun kann. Jesus ist nicht in diese Welt gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um sein Leben hinzugeben und anderen zu dienen. Und das möchte er auch von denen, die ihm folgen. Wer ihm folgt, spürt mehr und mehr, wie sich sein Blick für andere Menschen öffnet. Jesus möchte uns herausholen aus dem Kreisen um uns selbst. Meine Probleme, meine Krankheiten, meine Sorgen, mein Geld, meine Pläne, meine Familie, meine Bedürfnisse, meine Hobbys. Diese Spirale wird immer enger. Jesus möchte, dass wir da herauskommen, dass wir andere Menschen wahrnehmen, dass wir uns für andere Menschen einsetzen. Das glaubst du nicht? Da ist Jesus aber ganz eindeutig. Nicht wer zu mir sagt, Herr, Herr, ist mein Jünger, sondern der, der den Willen Gottes tut. Den Willen Jesu tut. Das ist Gehorsam. Das bedeutet, Gott über mich zu stellen. Das bedeutet, ihn Herrn sein zu lassen. Welche wichtigen Dinge hindern mich eigentlich daran? Hindern mich daran, ein gehorsamer Diener Gottes zu sein? Jesus möchte, dass wir da herauskommen, dass wir andere Menschen wahrnehmen, dass wir uns für andere Menschen einsetzen. Und wenn wir das tun, spüren wir, wie gut das tut. Almut hat eben von erzählt, von diesem Kaffee. Wir erleben, dass plötzlich Weite in unser Leben hineinkommt und dass andere Menschen durch uns aufgebaut werden. Gott möchte uns als Werkzeug in dieser Welt einsetzen, um sein Reich zu bauen, um Menschen zu erlösen, um das Licht in diesem Leben triumphieren zu lassen. Und er möchte in deinem und meinem Leben damit anfangen. Amen.